Am Sonntag war der Ralf bei uns gewesen, und er hat predigt über die, für die, die jetzt nicht da waren, über Säen. Wir können auf zwei Sachen säen: auf unser eigenes Fleisch und auf den Geist. Also so ein kleiner wertvoller Samen mit voll von Energie neu mit reinstecken und dann wächst eine geniale Pflanze daraus. Oder eine mässig geniale, je nachdem, wo man eben den Samen reinpflanzt. Das einfache Prinzip ist auch deutlich geworden. Dort, das, was man pflanzt, das wächst auch. Und das hat mich beschäftigt, der Gedanke. Zuerst mal ganz simpel, und ich habe mich gefragt, wo habe ich gesät in letzter Zeit und wo will ich säen in meiner Zeit hier in der FEG in Bülach. Und gleichzeitig ist der Gedanke noch weitergegangen. Und das ist das Thema von heute, und zwar Lukas 16 habe ich mir ausgewählt. Es geht darum, wir können ja säen mit unseren Gaben, die wir bekommen haben. Jetzt mal ganz konkret, mit unserem Talent, mit unserem Charakter, wo coole Zeug hat, wo wir Leute ermutigen damit. Oder ihr seid so vielfältig, jeder hat seine Stärke, die können wir brauchen zum Säen. Etwas, was wir auch brauchen können, was wir in der Schweiz viel haben, ist Geld. Jesus redet unglaublich viel über Geld. Ich habe mal gehört, also im Schnitt ist etwa jedes sechste Bild oder Wort geht um Geld. Also, mich hat das hintergestellt, als ich das gehört habe, weil so viele Predigten über Geld höre ich bei weitem nicht in meinem Leben oder habe ich gehört. Ich habe jetzt gedacht, ich ändere das ein bisschen. Das kann ich ja alles probieren, besser machen. Nein, wie auch immer. Aber Geld ist, glaube ich, etwas, was uns wirklich sehr nahe ist. So nahe, dass wir es häufig nicht mehr sehen. Wenn wir durch unseren Alltag durchgehen, in der Schweiz, kommt man nicht um Geld rundherum. Und häufig nicht in der Form von, es hat kein Geld, sondern es hat Geld im Überfluss. Darum meine ich, geht uns das Thema etwas an. Und ich werde euch den Text mal vorlesen. Lukas 16, Vers 1-9. Es ist das Gleichnis vom untreuen Verwalter. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören? Sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Das Gleichnis hat mich immer wieder bewegt, weil ich es einfach verrückt finde, dass Jesus so eine ungerechte Situation nimmt, um etwas über Geld zu erklären. Er hätte ja immerhin einen guten Verwalter können als Beispiel nehmen, aber nein, er nimmt einen schlechten Verwalter. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Jesus will an dieser Stelle eben genau nicht erklären, was ein guter Verwalter ist, weil sonst hätte er einen guten Verwalter genommen, meinte ich. Oder er wäre zumindest darauf eingegangen, wie man es dann besser gemacht hätte, wie der jetzt entlassen worden ist. Der Hauptpunkt von dem Gleichnis ist es anders. Nämlich, es geht um die Tat von dem untreuen Verwalter. Was hat er gemacht, nachdem er entlassen worden ist. Darum geht es, Jesus. Und das wollen wir miteinander anschauen. Jetzt, der Mammon, ich fange mal hinten an, das ist ja so eine Sache. Mammon, was ist das genau? Mammon ist eigentlich alles, was wir nicht an unserem eigenen Leib haben. Also, jetzt wenn ich Kleider nicht mehr hätte, also was mein Leib ist und was in meinem Leib drin ist. Mammon ist alles außer Seele und Leib. Der ganze Besitz, das ist alles Mammon. Eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir unseren Körper, wir haben das Hirn, wir haben eine Seele, wir haben das Herz. Das ist uns von Gott gegeben, mit dem kann jeder von uns damit etwas machen. Der Mammon kommt je nachdem mehr oder weniger dazu in eurem Leben. In der Schweiz meistens mehr, in anderen Ländern ein bisschen weniger. Mammon kann man eigentlich sagen, ist die Summe vom ganzen Besitz, den man hat. Jetzt, ich finde es enorm spannend, weil das wird häufig gegenübergestellt, eben genau gegen die Seele und den Körper. Im 5. Buch Mose 6, Vers 5 ist das berühmte Wort, man soll den Herr mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben. Das Herz war eigentlich das Bild für den ganzen Mensch. Also der ganze Mensch soll Gott lieben. Und zu dem ganzen Mensch gehört eben genau seine Seele. Das ist so das Innere, könnte man sagen. Und der Körper, das Äußere. Das alles soll Gott loben. Und lieben. Das steht gegenüber vom Mammon. Also wir haben da eine leichte Spannung, die der Mensch schon seit jeher hat. Wie schafft es jetzt der Mensch, um nicht nur mit seinem Leib, seinem Herz und seiner Seele Gott zu lieben, sondern auch mit dem Mammon? Das Gleichnis lässt auf eine schnelle Antwort schliessen, indem er es weggibt. Am einfachsten mit dem Mammon umzugehen, mit allem, was man hat, was man selber nicht, ja, wo nicht in einem ist und man eh nicht loswerden kann, um mit dem richtig umzugehen, gibt man es weg. Das ist jetzt, fällt uns sehr schwer. Mir zumindest. Ich kenne eigentlich niemanden, wo es leicht fällt. Vielleicht kennt ihr jemanden, dann ist das ein gesegneter Mann oder eine gesegnete Frau. Irgendwie ist das etwas, wo man gerne behaltet. Wir brauchen es auch zum Leben. Alles können wir irgendwie doch nicht weggeben. Und andererseits sehen wir Menschen in der Bibel, die alles verloren haben. Ein Hiob, der hat alles verloren. Der hat am Schluss keinen Mammon mehr gehabt. Das war in dem Moment, wo er Gott erkannt hat. Wie schaffen wir es, um mit unserem Mammon richtig umzugehen? Eine schwierige Lektion wäre, wenn wir jetzt einfach das Gleichnis anschauen und sagen, also gut, möglichst viel ungerechtes Geld verdienen, dann können wir nachher möglichst viel weggeben. Ich glaube, das wäre eine schlechte Bibelauslegung. Wie gesagt, Jesus geht es um die Tat von dem ungerechten Verwalter. Lukas 16 ist es. Es geht um die Tat von dem ungerechten Verwalter. Der ungerechte Verwalter wird, man kann es nicht anders sagen, wird zusammengeschissen, völlig zu Recht. Er hat eine schlechte Buchhaltung gehabt, hat zu viel weggegeben im Voraus, hat irgendwie nicht mit dem Geld umgehen. Und in dem Fall geht er nachher zu den Schuldnern von seinem Herr und er lässt ihnen die Schulden. Für jeden von uns ist völlig offensichtlich, wenn er in dieser Reihe hinten dran steht, dann ist es ein guter Tag für euch. Weil ihr kommt da hin und habt nichts erwartet und geht mit weniger Schulden heim, wie ihr vorher gehabt habt. Und ihr wisst genau, wer verantwortlich ist, nämlich der liebe Herr mit dem Täschli. Der hat euch die Schulden gestrichen, zu einem guten Teil. Und wenig überraschend, wo der nachher entlassen worden ist, ist der willkommen geheißen worden in diesen Häusern. Ja, wenn der nachher durchs Dorf gelaufen ist und da einer seine Weizen hat können behalten, weil er nicht alles hat müssen abgeben. Ich bin mir sicher, der ist auf einen guten Znacht eingeladen worden. Auf ein gutes Glas Wein. Er hat Freunde gehabt. Und jetzt nimmt Jesus das Bild, um mit dem Geld umzugehen, für uns Christen, für seine Nachfolger. Irgendwie ist es absurd. Er vergleicht das mit der Ewigkeit. Die Frage ist jetzt, wie können wir das Bild nehmen, ohne irgendwie am Ungerechten müssen hangen bleiben und uns fragen, ja, müssen wir jetzt ungerecht sein? Oder Jesus, wie meinst du das genau, dass es nachher mit der Ewigkeit zusammenpasst? Es steht im Vers 9 nochmal. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, also mit unserem ganzen Besitz sollen wir uns Freunde machen, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, kein Besitz wird es erst in Ewigkeit geben, weil dann gehört effektiv alles Gott. Ist schon heute so, aber wir meinen es noch nicht ganz so. In die ewigen Wohnungen aufgenommen werden. Ewige Wohnungen, ewige Zelt steht dort. Gott wird mitten unter uns wohnen in Ewigkeit. Dort werden wir aufgenommen. Jetzt, von wem werden wir aufgenommen? Entweder man folgt der einen Übersetzung und es heisst einfach Mann, also wir werden von Gott aufgenommen. Oder aber man sagt, die dritte Person ist sie. Also Menschen nehmen uns in ihre ewigen Wohnungen auf. Wie ist das, wenn wir nicht mehr auf dieser Welt sind? Ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott mitten unter uns wohnt, auch wir werden neu mit wohnen. Wir lesen davon, dass Jesus jetzt schon unsere Wohnung zubereitet. Und darum glaube ich, sind beide Übersetzungen ein Stückchen wahr. Letztendlich können wir nicht ins Himmelreich zu Gott, wenn Gott uns nicht aufnimmt. Und gleichzeitig werden wir im Himmel nicht einfach keine Gemeinschaft mehr untereinander haben. Das heisst, ich bin tief davon überzeugt, dass wir auch dort werden, gut essen miteinander, jetzt mal menschlich geredet, gut trinken und dass wir das nicht werden allein tun, dass wir werden Gemeinschaft haben, dass wir werden Menschen begegnen, die wir kennen, wo wir miteinander schon auf Jesus zugelaufen sind in dieser Welt. Wir werden auch dort in Häusern sein können und Gott ist einfach auch mitten unter uns. Ich glaube, manchmal stelle ich mir den Himmel zu abstrakt vor, dass dort alles anders ist. Ja, ich glaube, es ist alles anders, weil alles perfekt ist. Aber gleichzeitig, glaube ich, wird es ewige Wohnungen geben, wie auch immer man sich die Wohnung dann muss vorstellen. Aber wir werden auch dort können gehen, anklopfen und Gemeinschaft haben miteinander, mit Gott zusammen. Und jetzt, was ist das Problem? Der Mensch hat alles richtig gemacht. Er hat früh genug vorgesorgt, dass im Moment, wo es vorbei ist, er Freunde hat. Wie ist es bei uns Christen? Sorgen wir auch genug früh vor, dass wir im richtigen Moment Freunde haben? Ich will das Bild erklären, und zwar geht es eigentlich im nächsten Punkt darum, was ist Weisheit? Jetzt, in diesem Bibeltext steht, dass man weise ist, dass eigentlich die, die nicht vom Licht sind, also Menschen einfach aus dieser Welt, die Jesus nicht nachfolgen, die handeln mehr weise, wie Christen. Weil sie checken, es kommt ein Moment, da werde ich verloren sein und Hilfe brauchen. Und bis zu dem Moment sorgen sie vor, dass es ihnen nachher gut geht. Der untreue Verwalter hat gewusst, irgendwann ist mein Arbeitstag der letzte. Nachher komme ich kein Geld mehr über, dann brauche ich Freunde. Was heisst das? Jetzt muss ich schauen. Jetzt muss ich denen die Schulden streichen, dass ich Geld überkomme für nachher. Der untreue Verwalter handelt unglaublich weise. Das Problem ist mit uns Christen, dass wir es häufig nicht machen. Weil wir haben unseren Endpunkt nicht am gleichen Ort wie ein Mensch, der den Tod als den letzten Punkt in seinem Leben erachtet. Wenn der Tod der letzte Punkt ist, dann geht es mir darum, um möglichst gut zu schauen, dass der Teil hier noch stimmt und schön ist. Für uns Christen ist der Tod nicht der letzte Punkt, sondern dann geht es erst los. Unser Problem mit dem Geld ist, dass wir es häufig gleich machen wie die Welt. Wir geben es anderen vielleicht, oder wir haben es nicht, aber letztendlich wollen wir es vor allem haben bis zu unserem Tod. Bis dahin soll es uns gut gehen. Das ist unglaublich töricht. Sagt uns Jesus, nicht ich. Er redet an mich an. Weil jetzt haben wir den ganzen Besitz, um uns Freunde zu machen, im Jetzt für die Ewigkeit. Das heisst, das Geld, das wir jetzt haben, investieren wir in Menschen, in Kirche, in Life on Stage, in Freunde bei einer guten Nacht, Nachbarn-Mädchen, die sich vielleicht kein Velo leisten kann, investieren wir jetzt, um den Menschen ihr Leben in der Ewigkeit zu verändern. ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserem Geld unglaublich viel verändern können. Letztendlich nur, wenn es Gott segnet, ja. Aber ich glaube, es kommt der Moment, wo wir im Himmel werden sein, wo jemand an der Tür wird klopfen und sagen, Dani, du kennst mich nicht, aber weißt du noch, du hast dort mal 100 Franken gespendet an, keine Ahnung was. Weißt du was, wegen diesen 100 Franken bin ich heute da. Weil durch das, dass die Lehrerin nachher konnte unterrichten und sie war eine Christin und sie hat mir von Jesus erzählt, darum bin ich heute da, in Ewigkeit. Das ist ein richtiger Umgang mit Geld. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber in Ewigkeit werde ich mich darüber freuen. Und die Perspektive fällt mir mega schwer. Ich habe ein neues Beispiel mitgebracht. Das ist nochmal der Überblick. Das ist ein Kübel. Ihr wisst, ich bin jetzt auf Bülach gezügelt und ich habe mein ganzes Hab und Gut mitgenommen, in ein Wegezimmer reingepackt und ich habe gerne schöne Sachen. Falls ihr es nicht gemerkt habt, das ist der schönste Kübel, den es gibt auf dieser Welt. Und das Problem ist, ich habe bis jetzt in meinem Leben mega sparsam gelebt, weil ich habe immer noch meinen kleinen Titelkübel aus der Kindheit. Das war so eine Springmaus, verziert, mega herzig. Aber ich habe gefunden, ich kann mit diesem kleinen Kübel nicht in die Wege einziehen. Darum ist der Kübel zu Hause geblieben. Und ich habe mir überlegt, ich kaufe mir einen neuen Kübel. Und ihr seht, der Kübel, der kostet 191 Franken. Es ist der schönste Kübel, den es gibt. Also falls ihr mir mal einen Kübel schenken wollt, Vesco ist die Marke. Nein, eben nicht. Aber er ist auch abgeschrieben, er hat 337 Franken gekostet. Das wäre also ein guter Deal. Beim Lesen von diesem Text ist mir mein Kübel in den Sinn gekommen. Weil ihr seht, das ist ein Screenshot, ich habe den Fall nicht für euch gemacht. Ich habe den gemacht für meinen Desktop, dass ich mir nochmal überlegen kann, ob ich jetzt den wirklich will oder nicht. Und nach dem Text muss ich sagen, Dani, unglaublich. Du kannst dir überlegen, 191 Franken für einen 33 Liter Kübel auszugeben. Und gleichzeitig bringst du es nicht fertig, 191 Franken einfach so einer ehemaligen Studienkollegin zu spenden, die jetzt in Kolumbien ist. In dem Moment ist der Text für mich sehr nahe geworden. Weil ich genau gemerkt habe, mir fällt es sehr einfach, um mein Geld im Jetzt zu verbrauchen und es jetzt schön zu haben. Und klar, es kommt schnell ausreden, weil der Kübel, der wird gut aussehen. Und wie gut ist es, wenn ich den Kübel würde ich haben, bis ich 80 bin? Wie gut ist es, wenn ich mal Besuch habe und sie kommen rein und fühlen sich wohl in einer schönen Wohnung? Wegen einem schönen Kübel. Ihr merkt, ich glaube, man kann auch einen 30 Franken Kübel kaufen, der ein angenehmes Gefühl schafft, weil wahrscheinlich die Hauptsache ist, dass das Zeug im Kübel ist und nicht sonst irgendwo in der Wohnung. Aber es hat mir gezeigt, wie gerne ich Geld ausgibt für Sachen, die völlig irrelevant sind. Und ich weiss nicht, wo das euer Kübel ist. Oder vielleicht ist es, wie auch immer, ihr wisst, wo ihr euer Geld ausgebt. Ich hätte es jetzt fast für den Kübel ausgegeben und ich bin, glaube ich, noch nicht ganz über den Berg, um es nicht doch machen. Also, wir beten ja nachher noch. Vielleicht kommt dann die Lohnanpassung. Genau. Ich will mir den Text selber zu Herzen nehmen und mir überlegen, wo gebe ich mein Geld aus? Gebe ich es jetzt aus, zum Freunden machen, für in Ewigkeit? Zum Menschen ermöglichen, Jesus kennenzulernen? Oder zu ihnen eine Freude machen, wo mir nachher einen Einstieg gibt, um eine gute Freundschaft zu entwickeln, schon im Jetzt? Wo Jesus einfach wird segnen. Er wird Zeit schenken, wo ich über ihn reden kann, oder eben dann doch nicht, und jemand anders macht es. Aber bin ich bereit, um jetzt grosszügig zu sein? Ich möchte in dem Moment zwei Sachen machen. Nämlich möchte ich die letzten Verse noch lesen, die ich bis jetzt noch gar nicht gelesen habe. Und dann möchte ich noch beten. Es geht weiter in Vers 10 bis 13. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, Wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Vater, ich danke dir für dein Wort und ja, ganz persönlich für die Zeit, die du mir geschenkt hast in der Vorbereitung, dass du mein Herz durchleuchtet hast. Und Herr, du siehst unsere Gedanken, du siehst unser Portemonnaie. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest, über das Geld, dort, wo wir selber gerade dran sind, dort, wo es sitzt oder wo es eben nicht ist. Ja, und ich bitte dich, dass du unsere Herzen parat machst, um freigebig und grosszügig zu werden, weil alles, was wir haben, ist dir. Amen. Jetzt mache ich eine elegante Überleitung zum Live on Stage für einen Moment. Und zwar, im Live on Stage kann man beides. Man kann geben, über das haben wir jetzt genug geredet, und man kann beten. Beten ist auch säen, das haben wir am Sonntag gehört. Und das werden wir nachher auch zusammen machen. Jetzt, ich will, beim Beten will ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar als Motivation und Einleitung für den Teil, den wir nachher zusammen haben. Ich habe lange einen Prediger verfolgt, das ist der Ravi, der leitet eine Arbeit, wo, also nicht das ist der Ravi, das ist der Nabil, aber der Ravi, der leitet eine Arbeit, wo es darum geht, Menschen das Evangelium zu erklären und zu verteidigen gegen Einwände. Im wissenschaftlichen Bereich oder im religionswissenschaftlichen Bereich, gegen den Islam, gegen Buddhisten, zum zeigen, Jesus ist die Wahrheit. Das ist seine Arbeit. Und einer, der dort mitgeschafft hat, war der Nabil. Der Nabil, der ist einer, der mich unglaublich beeindruckt. Er ist als Moslem aufgewachsen in den USA und hat mit 5 alle wichtigen Gebete auswendig können. Er war ein richtig guter Moslem und er sagt von sich selber, er sei ein Mami-Titi gewesen. Es ist so, das Mami war für ihn das Wichtigste gewesen, und das heisst nicht, dass der Vater unwichtig war, aber er ist völlig an seine Mami gehängt. Und sie haben häufig gebetet, er war völlig überzeugter Moslem gewesen, und eines Tages ist er in die Highschool gekommen und dort hat er Menschen kennengelernt, die mit ihm haben angefangen zu diskutieren über seinen Glauben. Es waren Christen gewesen, und er war einfach gut belesen und hat überall standgehalten. Er hat jedem erklärt, wieso ist der Koran das richtige Wort und wieso ist Mohammed der richtige Prophet und wieso kann es Jesus nicht sein. Und eines Tages ist er trotzdem über den Campus gelaufen und hat einen Christ gesehen, wie er in seiner Bibel liest. Und da hängen wir wieder ein beim Freundwerden. Wir können Geld ausgeben zum Freundwerden oder wir können auch Zeit ausgeben zum Freundwerden. Im Fall von Nabil, er hat einen Menschen getroffen, der hat unglaublich viel Zeit nachher investiert. Das war der Typ, der dort am Bibellesen war. Sie sind zusammen ins Gespräch gekommen und von dort an haben sie zusammen gelesen. Zusammen Bibel, sein Freund hat sich über den Koran informiert, zusammen haben sie Koran gelesen teilweise. Und es ist eine Beziehung entstanden, die ist über 5 bis 6 Jahre gegangen. Und der Typ hat ihn mitgenommen in seine Bibelgruppe. Dort haben sie angefangen zu diskutieren. Der eine hat sich Zeit genommen, um sich mit dem Islam auseinanderzusetzen. Und er ist von muslimischem Prediger zu muslimischem Prediger gegangen, um nochmal nachfragen, wie jetzt das genau ist, wenn Anfragen gekommen sind, die er selber nicht beantworten konnte. Und was mich beeindruckt, ist ein Satz, den er nachher gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, ist sein Freund gekommen zu ihm und hat gefunden, Nabil, wenn das Christentum stimmen würde und das heissen würde, dass du alles müsstest aufgeben, um Gott nachfolgen können, würdest du dann die Wahrheit wissen wollen? Das war die Frage, die ihn so getroffen hat, dass er in einem gewissen Moment vor Jesus auf die Knie gegangen ist. Das war ein Prozess von 5 bis 6 Jahren. und sein Leben Jesus übergeben hat. Und das ist alles möglich gewesen, weil Menschen unglaublich viel Zeit, Gebet und Geduld in ihn investiert haben. Und das ist noch nicht der Abschluss von dieser krassen Geschichte. Ich habe das Video geschaut und mich bewegt sehr, wie er über seine Mutter nachher redet. Er war so ein treuer Moslem gewesen, dass für ihn das viel realer war als für uns, was es heisst, das Leben aufzugeben, wenn man Jesus nachfolgt. In dem Moment, wo er zu seinen Eltern ist und gesagt hat, ich bin Christ geworden, ist er gestorben für seine Mami und für seinen Papi. In den USA. Und er hat selber noch Tränen in den Augen gehabt, als er das gesagt hat, Jahre nachher, weil ihm seine ganze Existenzgrundlage, seine ganze Familie ist weg gewesen. Und trotzdem hat er es für nötig erachtet, um das alles aufzugeben, weil Jesus die Wahrheit ist. Ihr seht, er ist gestorben vor einem Monat an Bauchkrebs. Aber in dieser Zeit, als er Christ war, hat er seine ganze Zeit einfach für Jesus investiert. Er hat Freundschaften geschlossen mit Menschen, ist ihnen nachgegangen, hat ihnen erklärt, wieso Jesus der Weg ist zum Leben, auch wenn er am Sterben ist. Und das hat mich beeindruckt. Ich glaube, wir haben die gleiche Aufgabe, wie sein Freund hatte und wie er nachher wahrgenommen hat. Nämlich da sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und ein guter Freund sein von ihnen. Vielleicht kann man nicht anfangen direkt mit, was Jesus gemacht hat. Vielleicht ist es einfach mal zuerst da, nur ein Freund zu sein. Ich glaube, wenn wir das machen, dann verändert sich die Welt. In Ewigkeit. Für ihn, er ist jetzt dort, wo wir alle werden sein, und das ist das Beste. Jetzt, was wir machen können, wir haben drei VIPs. Ich habe meine leider noch seit dem letzten Live on Stage bei uns im Zürich Oberland.